Euroskeptiker Nawrocki durchgesetzt. Was heißt das für die Beziehungen zu Polen? Die Nachrichten mit Kerstin Reitsch.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Von der Leyen erklärte, sie sei zuversichtlich, dass die EU ihre sehr gute Zusammenarbeit mit Polen fortführen werde. Auch Bundespräsident Steinmeier hat Nawrocki gratuliert. Er rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Werner Schoninger, RBB24 Inforadio.
Ähnlich äußerte sich der CDU-Außenpolitiker Ciemiak. Es sei wichtig, sich noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen zu bemühen. Zentrale Instrumente dafür, die deutsch-polnischen Regierungskonsultationen und eine verstärkte Zusammenarbeit der Parlamente beider Länder, so Ciemiak im RBB24 Inforadio. Der Polenbeauftragte der Bundesregierung Abraham geht davon aus, dass sich am grundsätzlichen Verhältnis zum Nachbarland nicht viel ändert. Abraham sagte Radio 1 vom RBB, Polen werde auch unter einem Präsidenten Nawrocki fest in der EU verankert bleiben und auch die Ukraine weiter unterstützen, jenseits aller Wahlkampfrhetorik.
Der Berliner Senat hat Orte in Berlin benannt, an denen Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Sie wurden im neuen Amtsblatt veröffentlicht. Unser Korrespondent für Landespolitik, Sebastian Schöbel.
Eine Studie hatte im vergangenen Jahr bereits rund 30 Flächen benannt, auf denen potenziell Windräder errichtet werden könnten. Der Senat hat nun 8 davon ausgesucht. Darunter das Gewerbegebiet Buchholz Nord in Pankow, die Krummendammer Heide in Treptow-Köpenick, den südlichen Grunewald in Steglitz-Zehlendorf und die Rieselfelder Gartow in Spandau. In diesen Gebieten sollen die Flächennutzungspläne entsprechend angepasst werden. Vorher gibt es aber noch eine Bürgerbeteiligung, die am 10. Juni startet und einen Monat lang läuft. Berlin muss laut Gesetz 0,5% seiner Fläche für Windenergie öffnen. Das sind rund 450 Hektar, etwa die Größe des ehemaligen Flughafens Tegel. Ob am Ende an den 8 Orten, die der Senat nun ausgesucht hat, wirklich Windräder stehen werden, ist noch offen. Es wird mit Protest von Anwohnern gerechnet.
In Berlin geht es heute um die Zukunft des Tourismus in Deutschland. Dazu hat der Bundesverband der deutschen Touristik mehr als 350 Vertreter der Branche und der Politik eingeladen. Eine Umfrage des Verbands hat ergeben, dass fast ein Drittel der Befragten wegen der angespannten Wirtschafts- und Weltlage weniger oder kürzer verreisen will. In Brandenburg allerdings steigen die Gästezahlen, unter anderem in Seenland oder Spree. Im RBB24 Inforadio hat die Vizevorsitzende des Landestourismusverbands Brandenburg Rußig gesagt, es sei wichtig, sich auf Kernthemen zu konzentrieren. Was Touristen in Brandenburg sich wünschten, seien ordentliche Wander- und Fahrradwege und gute Gastronomie. Die Amtszeit des abgewählten Potsdamer Oberbürgermeisters Schubert geht heute offiziell zu Ende. Am Vormittag will der Wahlausschuss das Ergebnis der Abstimmung am Sonntag vor einer Woche feststellen. Als nächstes bereiten die Parteien die Wahl eines neuen Oberbürgermeisters vor. Wann gewählt wird, steht noch nicht fest. Übergangsweise soll der SPD-Politiker Exner die Amtsgeschäfte führen. Beim Bürgerentscheid hatten etwa 68% für die Abwahl Schuberts gestimmt. Der Sozialdemokrat stand seit längerem vor allem bei Stadtverordneten in der Kritik. Die Fraktionen warfen ihm unter anderem Führungsversagen vor. Die Ukraine und Russland wollen heute erneut in Istanbul über Wege verhandeln, den Krieg zu beenden. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert als ersten Schritt eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe. Außerdem sollen Gefangene freigelassen werden und die entführten Kinder zurückkehren. Der Kreml lehnt eine bedingungslose Waffenruhe ab. Er fordert unter anderem, dass die westlichen Länder zunächst die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Bei direkten Verhandlungen vor gut 2 Wochen hatten sich beide Seiten auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt. Er hat inzwischen stattgefunden. Die frühere Bundesaußenministerin Baerbock soll heute zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt werden. Ihre Wahl gilt als sicher. Die grüne Politikerin ist die einzige Kandidatin. In ihrer Bewerbungsrede hatte Baerbock betont, die Vereinten Nationen seien angesichts der Weltlage heute wichtiger denn je. Die Amtszeit beginnt im September und dauert 1 Jahr. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter. Höchstwerte von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin Friedrichshagen 17 und in Tempelhof 19 Grad. In Grünow bei Prenzlau 16 und in Ludwigsfelde 20 Grad. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolkenfeldern bis 26 Grad. Die Zeit 11.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Deutschland und Digitalisierung, ein schwieriges Verhältnis. Der Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst ist trotzdem hoffnungsvoll, dass wir es innerhalb der EU in die Top 3 in Sachen Digitalisierung schaffen. Wie das klappen soll und was Wintergerst von einer Digitalabgabe für die großen Tech-Konzerne hält, verrät er im Gespräch mit Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems.
Vis-à-vis. Hallo Herr Wintergerst.
Hallo Herr Willems.
Herr Wintergerst, Sie vertreten mit Ihrem Verband die Interessen der Digitalwirtschaft in Deutschland und Sie haben sich schon länger ein eigenständiges Digitalministerium gewünscht. Jetzt ist es da. Sind Sie happy?
Total. Also es war wirklich überfällig, denn wenn wir schauen, was in den letzten 2 Dekaden passiert ist, Deutschland ist immer weiter zurückgefallen, was die Digitalisierung der Verwaltung betrifft, aber auch bei den Unternehmen, auch der Infrastruktur. Und so freuen wir uns wirklich. Wir haben auch jahrelang darauf hingearbeitet, dass wir jetzt endlich ein Digitalministerium haben, das sich auch gleichzeitig noch um die Staatsmodernisierung kümmern soll.
Ist das ein kleiner Lobbyerfolg auch von Ihnen gewesen?
Das vermag ich gar nicht so wirklich sagen, weil ich glaube, da haben viele mitgeholfen, der Bitkom schon seit Jahren. Aber ich glaube, die Einsicht ist auch im politischen System gewachsen, denn wenn man mal schaut, was unter Bundeskanzlerin Merkel war, da hat man begonnen, eine Stabsstelle sozusagen im Kanzleramt zu bauen. Das hat nicht so wirklich funktioniert. In der letzten Bundesregierung hat man es auf mehrere Ministerien verteilt. Das hat nicht funktioniert. Also war es quasi eine logische Schlussfolgerung, jetzt einen Punkt oben drauf zu setzen, nämlich ein eigenständiges Ministerium mit Umsetzungskraft. Und ich glaube, darauf kommt es im Wesentlichen an. Und das ist jetzt da.
Der neue Mann an der Spitze dieses Ministeriums ist Carsten Wildberger. Er kommt aus der Wirtschaft, ist zum Beispiel Chef von Mediamarkt und Saturn gewesen. Kannten Sie Carsten Wildberger schon vorher?
Er wusste, wer ich bin, ich wusste, wer er ist. Wir kannten uns nicht wirklich. Der große Unterschied war es, dass er vor seiner Vereidigung schon bei mir angerufen hat. Und das macht einen großen Unterschied in der Zusammenarbeit schon.
Wo haben Sie drüber gesprochen?
Wir haben uns einfach nur vorgestellt, wir haben uns verabredet, dass wir eng zusammenarbeiten wollen, dass wir uns demnächst treffen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil die Distanz zwischen dem politischen System und den Unternehmen, die hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Und jetzt ist wieder eine Nähe möglich, denn ohne die Unternehmen wird die Digitalisierung in Deutschland nicht funktionieren, ohne die Politik auch nicht. Also braucht es eine gute Zusammenarbeit. Und deswegen habe ich so geschätzt, dass er einfach angerufen hat. Und jetzt können wir dann auch gemeinsam loslegen und wir können schauen als Verband, wie wir ihn unterstützen können. Das ist auch die Aufgabe eines Verbands, nicht rumzumeckern, sondern zu unterstützen. Und er kann schauen, wo er die Akzente setzen kann und dann die Hilfe von der Industrie bekommt.
Und wenn wir mal den Startpunkt für dieses neue Digitalministerium definieren würden, wo steht Deutschland im Moment in Sachen Digitales?
Da muss ich jetzt gucken, dass ich nicht zu negativ anfange. Ich fange mal mit den positiven Sachen an von Deutschland. Also wir sind nach wie vor Platz 1 der Welt für die sogenannten Hidden Champions, also die mittelständischen Unternehmen, die Weltrang haben. Wir sind die drittgrößte Volkswirtschaft. Wir sind Platz Nummer 4 in Investitionen in Technologie und Innovation. Also da sind wir wirklich gut dabei. Wir fallen aber schon ab bei Investitionen in Schlüsseltechnologie und Innovationsfähigkeit. Da sind wir nur noch Nummer 12. Und wenn es um die digitale Wettbewerbsfähigkeit geht, das Messen verschiedene Kennzahlen von verschiedenen Instituten, sind wir Platz 23. Und bei der Cybersicherheit 33 und bei der Internetgeschwindigkeit 57. Ich glaube, ich muss nicht mehr sagen, dass wir da auf den mittel- oder hinteren Plätzen der Welt liegen. Und als drittgrößte Volkswirtschaft geht das nicht, wenn wir da stehen bleiben wollen. Wir müssen also mehr investieren und mehr tun im Bereich der Digitalisierung.
Herr Wintergerst, gehen wir mal in die Materie. Der neue Digitalminister Wildberger hat in dieser Woche sein erstes Vorhaben durchs Kabinett gebracht. Er hat den Ausbau der Telekommunikationsnetze, also zum Beispiel 5G in Sachen Mobilfunk und Glasfaserausbau, was die Kabel angeht, zum überragenden öffentlichen Interesse erklärt. War das ein guter Start?
Das war ein sehr guter Start. Also 2 Sachen der Bundesregierung war ein guter Start. Nämlich einmal das Digitalministerium zu etablieren, das haben wir aber schon besprochen. Und der zweite Punkt war, und das fordern wir auch schon seit wirklich langer Zeit, die digitale Infrastruktur, also sozusagen unser Nervensystem in Deutschland, das muss deutlich ausgebaut werden, denn bei der Internetgeschwindigkeit sind wir Platz 57. Wir müssen also mehr Glasfaser haben. Wir müssen die Endpunkte mehr ausbauen. Wir haben zwar deutliche Fortschritte gemacht, aber wenn die digitale Infrastruktur nicht steht, dann wird ja auch weiter nichts passieren können, denn ohne die Infrastruktur können wir zwar viele Digitalprojekte haben, aber wir können sie ja gar nicht wirklich umsetzen.
Die ersten 100 Tage sind ja immer so ein magischer Marker für eine neue Regierung oder ein neues Ministerium. Was müsste in dieser Zeit vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung kommen?
Ja, also es gibt so einen ganz großen Wunsch, den ich habe. Das ist diese Per-Generalklausel, diese 2000 Schriftformerfordernisse, die wir in Deutschland haben, abzuschaffen. Also man muss bestimmte Dokumente immer persönlich unterschreiben, die man auch digital unterschreiben könnte. Ein so ein Thema in der letzten Bundesregierung war der Arbeitsvertrag. Ja, also heute sind viele junge Menschen an verschiedenen Standorten. Es gibt Homeoffice. Man kann auch seinen Arbeitsvertrag digital unterschreiben. Das ist dann wieder zurückgeführt worden. Man muss ihn zu Hause unterschreiben, in die Post schicken und dann wieder zurückgeben. Und das sind alles umständliche Prozesse, die man auch anders regeln kann. Man kann eine Schriftformerfordernis beibehalten, aber man könnte sie auch abschaffen. Wir haben davon 2000 Stück in Deutschland. Das wäre ein Thema. Und der zweite Punkt ist natürlich die größte Hürde für Digitalisierung in Deutschland. Das sind die digitalen Identitäten. Wenn wir also digitale Bürgerservices beim Rathaus abrufen wollen, wo wir nicht mehr hin müssen, weil wir vielleicht einen Meldeschein brauchen oder eine Geburtsurkunde, dann braucht man ja einen sicheren Zugang. Der sichere Zugang muss über eine digitale Identität erfordern. Und das umzusetzen ist, glaube ich, eins der großen Punkte, denn das würde ganz, ganz viel an digitalen Möglichkeiten für die Verwaltung geben.
Jetzt geht oft einher mit einer Digitalisierung die Angst, dass es dann nicht mehr sicher ist. Gerade digitale Identität. Der Gedanke vieler Menschen ist bestimmt als erstes, oh Gott, die klaut jemand im Internet und dann wird damit eingekauft. Wie sicher ist denn das?
Also man kann die Sachen schon sehr sicher machen, denn Deutschland hat eine gute Industrie auch für die Cybersicherheit. Also es gibt ja Schutzmechanismen, die man bauen kann für die digitalen Zugänge. Natürlich, aber das ist eigentlich in der ganzen Menschheit so gesehen. Als das Geld entstanden ist, gab es die Fälscher. Dann musste man das Geld sicherer machen. Dann gab es neue Sicherheitsmerkmale. Und in der digitalen Welt ist das auch so. Wenn man ein IT-System hat, dann gibt es Leute, die wollen da gerne rein und Schaden anrichten. Und deswegen macht man sicher. Und das ist natürlich bei den öffentlichen Verwaltungsleistungen ganz besonders wichtig, das gut und sicher zu machen. Und da haben wir schon die Fähigkeiten in Deutschland, das gut aufzusetzen und die Dinge wie eine digitale Identität sehr sicher zu machen.
In Sachen Digitalisierung kommt es auch sehr auf den Willen dazu an, nicht nur in der Bundesregierung, in der Politik, sondern auch bei Menschen und Unternehmen. Haben wir in Deutschland denn ein digitalen Mindset?
Ich würde sagen, noch nicht so ganz. Ich glaube, da sind ja drei Punkte da. Wir haben als Land ein wenig, würde man sagen, die Technologiebegeisterung verloren. Fragen Sie mich aber auch nicht, wo das wirklich herkommt. Wir merken das ja so, dass beispielsweise, wenn wir heute Behördengänge schon online erledigen können, ganz viele Menschen sagen das. Wir haben das im Bitkom über Umfragen herausgefunden. Also 73% der Bürgerinnen und Bürger sagen, wir wollen unsere Behördengänge online erledigen. Aber nur 15% machen es. Also es ist eine ganz große Lücke da und die Lücke liegt wahrscheinlich in der Unerfahrenheit, auch in der sogenannten digitalen Teilhabe, dass nicht jeder am digitalen Leben gleichermaßen teilnimmt, die jüngeren Leute mehr, die älteren Leute nicht so viel. Und diese Hürden muss man abbauen. Das heißt, die digitale Bildung muss schon früh in der Schule beginnen, beispielsweise IT als Pflichtfach. Machen nur 6 Bundesländer, der Rest nicht. Und wenn wir das mehr durchgängig hätten, die digitale Bildung früher anfangen würde, wenn die digitalen Teilhabeprogramme für die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger größer werden, dann könnten wir einen Teil dieser Hürden abbauen.
Jetzt geht es in dem Fall viel um Menschen und um die Politik und um die Bildung. Aber ist es wirklich nur ein Problem von Politik und Menschen und nicht auch der Unternehmen in Deutschland?
Ja, das stimmt. Da haben Sie einen guten Punkt. Als Bitkom-Präsident schimpfe ich tatsächlich auch mit den Unternehmen. Sie müssten mehr investieren. Denn es geht nicht nur darum, dass die Bundesregierung oder die Verwaltung in Deutschland sich digital auf Vordermann bringt, um Kosten zu sparen, schneller und effizienter zu sein, um problemloser Bürgerservices anzubieten. Die Unternehmen müssen ja auch investieren in digitale Leistungen, sei es um sich besser und effizienter und transparenter zu gestalten in den internen Abläufen oder um eigenständige digitale Angebote an die Kunden anzubieten. Zum Beispiel der Maschinenbauer, der dann die Maschinendaten nimmt und dem Kunden neue Dienstleistung anbieten kann, dass diese Maschine dauerhaft läuft und nicht so schnell zusammenbricht, wenn dann mal irgendwas kaputt geht zum Beispiel. Und da investieren die deutschen Unternehmen deutlich zu wenig und bleiben oft auf ihren alten Investitionen oder auf ihren alten Geschäftsmodellen sitzen.
Wir haben in dieser Woche auch, und zwar vom Kulturstaatsminister Wolfram Weimer gehört, dass die Bundesregierung gerne eine 10%-Abgabe von Google, Facebook und Co. hätte. Die Argumentation dahinter ist, die Tech-Unternehmer machen in Deutschland und Europa Milliardenumsätze, speziell aus den Vereinigten Staaten, zahlen aber zu wenig Steuern. Was halten Sie von diesem Vorschlag?
Nun, er ist zumindest betrachtenswert, denn wenn Präsident Trump beispielsweise über die Importabgaben in die USA spricht, dann muss man natürlich die Importabgaben in die Europäische Union auch betrachten. Und natürlich sind dort ganz viele Digitalprodukte und Digitaldienstleistungen dabei, sodass eigentlich das sogenannte Handelsbilanzdefizit zwischen diesen Regionen ganz gering ist. Und das wird ja immer angekreidet von Präsident Trump. Also von daher ist das betrachtenswert. Es gibt aber auch noch einen zweiten Aspekt, denn der ganze Verkehr im Internet, also die ganzen Datenmengen, die laufen ja über Infrastrukturen, die über die Investitionen der europäischen Investitionen gemacht worden sind. Also die ganzen Telekommunikationsunternehmen mussten ja die digitale Infrastruktur aufbauen. Genutzt und profitabel genutzt wird sie im Kern von den großen amerikanischen Technologieunternehmen. Und von daher muss man schauen, ob es da auch einen Ausgleich geben könnte, der eben halt diese Investitionen auch rechtfertigt, die ja die Telekommunikationsunternehmen in Europa gemacht haben.
Herr Winterkest, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass diese Regierung nicht vorzeitig zerbricht, dass wir 4 Jahre schwarz-rot, 4 Jahre ein Digitalministerium haben werden. Am Ende dieser Legislaturperiode 2029, wo muss Deutschland, das digitale Deutschland, da stehen?
Also das würde ich wieder an den Kennzahlen festmachen, die ich schon mal genannt habe. Wir sind ja in dem sogenannten DESI-Index in Europa nur auf Nummer 13, weil wir halt eine schlechte digitale Verwaltung haben. Also der DESI-Index sagt aus, wie der Digital and Economy Society Index ist. Da werden alle 27 Länder gemessen. So, wir stehen dann auf Nummer 3. Und wenn wir Nummer 3 geschafft haben, dann sind wir da, wo ich glaube, wo wir hingehören.
Soweit die Zielvorstellung, wo wir stehen müssen. Wie wahrscheinlich ist es, dass wir da stehen werden?
Also auf jeden Fall werden wir vorwärts kommen, denn die Regierung hat schon mal einen guten Start hingelegt. Wir haben ein Digitalministerium, ein Ministerium für Staatsmodernisierung mit guter Ausstattung. Wir werden die digitale Infrastruktur Deutschlands ausbauen. Dazu sind schon Maßnahmen verabschiedet worden. Ich denke, es werden weitere Maßnahmen folgen und auch die Unternehmen werden dann wieder Vertrauen gewinnen und mehr investieren. Und wenn das in Kombination passiert und wir einen dritten Punkt hinkriegen, dass wir Deutschland insgesamt digital affiner machen, dann sind wir wieder auf der Gewinnerstraße. Und ich halte das nicht für unmöglich, sondern für gut möglich.
Mit dem Bitkom-Präsidenten Ralf Winter-Gerst hat Hauptstadtkorrespondent Jan-Frederik Willems gesprochen.
Sport Update.
Mit Lars Becker und Tennis. In der zweiten Woche der French Open in Paris ist nur noch Alexander Zverev im Wettbewerb. Wie so oft bzw. eigentlich immer in den letzten Jahren bei den 4 Grand Slam Turnieren. Im Achtelfinale trifft Zverev heute auf den Niederländer Talon Griekspoor. Steffen Gau aus Paris über die Aussichten der deutschen Nummer 1.
Also wenn alles normal läuft, dann wird Zverev verdammt viel schuften müssen, sich dann aber durchsetzen. Die Matches gegen Griekspoor, vor allem auf Sand, immer sehr hart umkämpft. Letztes Jahr in Paris, da siegte Zverev erst nach 5 langen Sätzen gegen den Niederländer. Also Zverev ist gewarnt vor Griekspoor, der Nummer 35 der Welt. Aber Alexander Zverev hat sehr viel Selbstsicherheit. Er hat sie wieder, muss man sagen. Die letzten Wochen waren ja sehr wechselhaft. Aber hier in Paris hat er sein Niveau deutlich gesteigert. Er selbst sagt, ich bin in Paris, was war, er zählt nicht mehr. Er weiß, hier in Paris spielt keiner gerne gegen ihn. Erst recht, wenn er so spielt wie in der Runde zuvor. Das war teilweise großartig. Super Aufschlag, viel Druck, kaum Fehler. Wenn er das wieder so hinkriegt, auch über längere Zeit, dann wird er hier in Paris noch viel Spaß haben. Das Viertelfinale zumindest sollte er in der Form definitiv erreichen.
Zverev gegen Griekspoor, man kennt sich gut.
Ich glaube, mein Spiel ist nicht unbekannt für ihn, sein Spiel ist für mich nicht unbekannt. Er ist von den Schlägen her ein richtig, richtig guter Tennisspieler und das muss man ihm lassen. Und gegen mich spielt er halt immer auf seinem höchsten Niveau. Ich muss mir halt selber vertrauen, ich muss mir auch selber sagen, okay, wenn ich mein Tennis spiele, wird es halt höchstwahrscheinlich besser sein als seins. Ne? Und ich habe massiven Respekt vor ihm. Wir werden sehen, wie es aussehen wird.
Wann das Spiel genau beginnt, hängt von der gerade laufenden Partie ab. Wir sind ab 14.15 Uhr stündlich live in Paris. Das Sportupdate mit Lars Becker.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Es gibt Baustellenstau zwischen Großkreuz und Leest. 30 Minuten Verzögerung. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben. Hier 10 Minuten Verzögerung. A11 Stettin Richtung Berlin. Zwischen Fienefurt und Lanke Stau an einer Tagesbaustelle. 20 Minuten plus. Stadtverkehr Berlin. Einige Minuten länger dauert es aktuell auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Spandauer Damm. Stockender Verkehr auch auf der Umfahrung für die gesperrte Wuhlheidebrücke im Bereich Minna-Totenhagen-Straße. Im Westend auf dem Fürstenbrunner Weg Richtung Spandauer Damm, in Prenzlauer Berg rund um die Kreuzung Schönhauser Allee, Bornholmer und Wiesbier Straße und in Neukölln auf der Hermann- und der Karl-Marx-Straße in Richtung Hermannplatz.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 11.20 Uhr mit Kerstin Reinsch. Bundespräsident Steinmeier hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Steinmeier rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Nawrocki hatte sich in einer Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Der CDU-Außenpolitiker Ziemiak hat im RBB 24 Inforadio betont, Deutschland müsse sich nun noch mehr um ein gutes Verhältnis zu Polen bemühen.
Und das heißt ja, enge Abstimmung. Der neue Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit wird seinen Beitrag leisten. Deutsch-polnische Regierungskonsultationen werden stattfinden und wieder intensiviert. All das ist wichtig. Und wenn es am Ende auch eine deutsch-polnische parlamentarische Versammlung gäbe, wie wir sie zwischen Deutschland und Frankreich haben, das wäre wirklich ein Fortschritt, weil das wäre ganz unabhängig von Regierung und Präsident.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete Paul Ziemiak, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss. Der Berliner Senat hat 8 Orte in Berlin benannt, an denen Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Sie wurden im neuen Amtsblatt veröffentlicht. Zu den potenziellen Standorten zählen das Gewerbegebiet Buchholz Nord in Pankow, die Krummendammer Heide in Treptow-Köpenick, der südliche Grunewald in Steglitz-Zehlendorf und die Rieselfelder Gartow in Spandau. Vom 10. Juni bis 11. Juli können Bürger zu den genannten Orten Stellung beziehen. Bislang gibt es in Berlin 8 Windräder. Per Gesetz muss Berlin, wie alle anderen Stadtstaaten, mindestens 0,5% seiner Fläche für Windenergie nutzen. Die Ukraine und Russland wollen heute erneut in Istanbul über Wege verhandeln, den Krieg zu beenden. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert als ersten Schritt eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe. Außerdem sollen Gefangene freigelassen werden und die entführten Kinder zurückkehren. Der Kreml lehnt eine bedingungslose Waffenruhe ab. Er fordert unter anderem, dass die westlichen Länder zunächst die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Bei direkten Verhandlungen vor gut 2 Wochen hatten sich beide Seiten auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt. Er hat inzwischen stattgefunden. Die Bundeswehr will heute mit mehreren Institutionen darüber beraten, wie das Gesundheitssystem im Verteidigungsfall aufgestellt ist. Zu der Tagung in Berlin eingeladen sind Vertreter und Vertreterinnen des Katastrophenschutzes, von Hilfsorganisationen der Wissenschaft und der Politik. Das Treffen dient einer ersten Bestandsaufnahme. Konkret geht es unter anderem darum, wie die Zusammenarbeit zwischen dem Militär und zivilen Einrichtungen laufen kann. Außerdem soll sichergestellt werden, dass ausreichend Medikamente und Verbandsmaterial vorhanden wären. In Berlin geht es heute um die Zukunft des Tourismus in Deutschland. Dazu hat der Bundesverband der Deutschen Touristik mehr als 350 Vertreter der Branche und der Politik eingeladen. Eine Umfrage des Verbands hat ergeben, dass fast ein Drittel der Befragten wegen der angespannten Wirtschafts- und Weltlage weniger oder kürzer verreisen will. In Brandenburg allerdings steigen die Gästezahlen. Die Vizevorsitzende des Tourismusverbands Brandenburg-Rosig sagt im RBB 24 Inforadio, es sei wichtig, sich auf die Kernthemen zu konzentrieren.
Das ist der Naturtourismus, das wissen wir aus allen Gästebefragungen, dass Gäste wegen des Naturerlebnisses in unsere Region kommen. Die wollen Radfahren, wollen ordentliche Wanderwege und gute Gastronomie. Und das ist ein Hauptthema, auf das wir uns konzentrieren. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir Tourismus in Brandenburg nur mit Erlebnissen machen können, aber Erlebnissen mit unseren Voraussetzungen, also Erlebnisse in der Natur.
Die Vizevorsitzende des Landestourismusverbands Brandenburg, Ellen Rusig. Der frühere Leiter der Feuerwehr von Brandenburg an der Havel steht ab heute vor Gericht. Ihm werden Untreue und Vorteilsnahme vorgeworfen. Mit angeklagt ist der Chef einer Softwarefirma. Es geht darum, unter welchen Umständen ein neues Softwareprogramm für die Personaleinsatzplanung angeschafft wurde. Dazu sollte es Schulungen geben, die aber nie durchgeführt worden seien. Dennoch habe die Firma dafür Geld erhalten. Insgesamt geht es um 50.000 Euro. Im Zuge der Ermittlungen hat das Landeskriminalamt die Feuerwache und das Rathaus durchsuchen und Dienstunterlagen beschlagnahmen lassen. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter. Bei Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 17 und in Marzahn 19 Grad. In Angermünde 17 und in Sprenhagen 20 Grad. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten in lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad. Die Zeit 11.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Sanktionen gegen Russland. Scharfes Schwert oder stumpfes Symbol? Um Moskau zur Einstellung seines völkerrechtswidrigen Angriffskriegs auf die Ukraine zu bewegen, setzen die Verbündeten des angegriffenen Landes neben militärischer Unterstützung auch auf Sanktionen. So hat die EU gerade ihr 17. Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet und arbeitet schon am nächsten. Der ukrainische Präsident Selenskyj drang bei seiner Visite in Berlin am Mittwoch ebenso auf weitere Maßnahmen wie der deutsche Außenminister Wadephul bei seinem Antrittsbesuch in Washington. Zugleich führt Russland seinen Krieg gegen die Ukraine weiterhin mit voller Wucht. Um Wirkung und Wirksamkeit der Russland-Sanktionen geht es im Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Janis Kluge. Er forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik zu diesen Fragen. Guten Tag, Herr Kluge.
Hallo, schönen guten Tag.
Mattei fragt. Ein Podcast mit Sabina Mattei.
Herr Kluge, die Sanktionen sollen es der russischen Regierung erschweren, den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Sieht es danach aus?
Es sieht nicht danach aus. Wir müssen natürlich immer betrachten, eine Situation, wo es die Sanktionen nicht gegeben hätte, und die vergleichen mit der Situation, wo es jetzt Sanktionen gibt. Und natürlich hat Russland durch die Sanktionen Einnahmeausfälle. Aber weil der Krieg für Russland so eine hohe Bedeutung hat, wird eher an anderen Bereichen gespart. Und insgesamt sind momentan noch genügend finanzielle Mittel da, um den Krieg eben in der aktuellen Intensität fortzusetzen. Die Wirkung ist natürlich eine, die auch teilweise sich akkumuliert im Laufe der Zeit. Es gibt schon auch Wirkungen, wenn die Sanktionen eingeführt werden, also ganz früh. Dann ist es vor allen Dingen Disruption, Chaos. Das hatten wir ganz am Anfang der Vollinvasion. Aber jetzt aktuell sind wir in einer Phase, wo Russland sich relativ gut angepasst hat an viele Maßnahmen. Und auch dank bisher jedenfalls einigermaßen hoher Ölpreise, es schafft eben vieles zu kompensieren.
Nun verschärfen die Verbündeten der Ukraine die Sanktionen gegen Russland ja immer wieder. Wo sehen Sie denn bisher die deutlichste Wirkung?
Ich glaube, am besten kann man die Wirkung eigentlich bei den Exportsanktionen, also auf die russischen Energieexporte, zeigen. Da kann man zum Beispiel zeigen, dass Russland auf seine Ölexporte jetzt einen gewissen Rabatt einräumen muss, wenn es die nach Indien beispielsweise verkauft. Und wenn man das aufsummiert, was da im Laufe des Jahres zusammenkommt, Russland pro Fass Öl immer so 10 oder 15 Dollar verliert im Vergleich zur Situation ohne Sanktionen, dann kommt man schon auf 20 bis 30 Milliarden Dollar, die Russland im Jahr entgehen. Das ist eine Seite, die man gut zeigen kann. Man kann auch gut zeigen, dass die russische Kohleindustrie sich aktuell in der Krise befindet. Das hängt auch damit zusammen, dass wir eben Kohleimporte aus Russland sanktioniert haben. Und es einfach unglaublich schwierig ist, die Kohle, die ja sehr schwer und großes Volumen hat, woanders hin zu transportieren. Das heißt, da ist es tatsächlich sehr deutlich zu sehen. Es gibt natürlich auch deutliche Wirkungen bei den Beschränkungen auf Importe, beispielsweise auf Flugzeugteile. Russland hat zwar noch Flugzeuge, die es jetzt in der zivilen Luftfahrt einsetzen kann, aber die Flotte schrumpft, und das sorgt natürlich dafür, dass auch die Preise im Flugverkehr steigen und dass das schwieriger wird für Russland. Aber wir sind inzwischen auch schon bei den meisten Sanktionen über 3 Jahre nach der Einführung. Und natürlich gibt es Anpassungsprozesse und es gibt auch Reaktionen von der russischen Seite. Und die sorgen dafür, dass viele dieser Effekte dann nicht mehr so deutlich zu erkennen sind. Also nur ein Beispiel. Es gibt natürlich auch viele Sanktionen gegen den Export von Halbleitern, also Chips nach Russland. Und da haben sich eben Umgehungswege etabliert, vielfach durch China, aber durch andere Drittstaaten auch. Und über diese Wege kann Russland sich aktuell mit diesen Materialien relativ gut versorgen, auch wenn es alles teurer geworden ist.
Das gehört auch zu den Anpassungsprozessen, die Sie meinen, dass über Drittstaaten wie Kasachstan, China, haben Sie auch gerade genannt, oder die Türkei Sanktionen umgangen werden. Wie groß ist denn insgesamt die Bedeutung dieser Umgehungsstrategie oder Anpassungsstrategie?
Diese Umgehung ist für Russland überlebenswichtig. Das ist wirklich gerade bei den Sanktionen, die sich gegen die russischen Importe richten, also das Technologieembargo, ist das absolut entscheidend. Es ist auch da so, dass China eine herausragende Rolle spielt. Also ich würde schätzen, ungefähr 80% dieser Umgehung findet durch China statt. Das heißt, dass auch westliche Technologien durch China nach Russland gelangen. Wenn wir beispielsweise auch an westliche Halbleiter denken, dann werden die oft in Südostasien produziert und dann vielleicht nach China exportiert, vielleicht in China selbst produziert und gelangen von dort auch nach Russland. Und das ist entscheidend für Russland. Ohne diese Umgehungsmöglichkeiten stünde Russland wirklich vor großen Problemen. Aber ja, es ist gleichzeitig auch unglaublich schwer, das zu stoppen, weil wir natürlich nicht so viel Kontrolle darüber haben, was in einem Drittstaat wie China passiert.
Wie genau weiß man eigentlich, wie es um die russische Wirtschaft bestellt ist? Kann man den offiziellen Daten trauen?
Aus meiner Sicht kann man den Daten trauen. Das ist ein Bereich, der in gewissen Grenzen noch nicht, also nicht als politisch gesehen wird. Und deshalb ist da noch ein gewisses Maß an, würde ich sagen, Wissenschaftsfreiheit vorhanden. Und das sorgt dafür, dass viele Augen auf diese Daten schauen und dass das viel diskutiert wird, auch teilweise heiß diskutiert wird, wie gut die sind und ob die irgendeine andere Entwicklung verdecken. Natürlich auch über die zunehmende Zensur von Daten, die es schon gibt. Also Daten werden einfach nicht veröffentlicht. Und darum gibt es eigentlich aus meiner Sicht keine Gründe, daran zu zweifeln, dass diese Daten relevant und echt sind.
Herr Kluge, fördern diese Sanktionen eigentlich innenpolitisch den Rückhalt für Wladimir Putin?
Aus meiner Sicht haben sie keinen besonderen Einfluss auf den innenpolitischen Rückhalt. Natürlich versucht die russische Regierung, die Sanktionen zu instrumentalisieren, auch um zu zeigen, dass der Westen eben darauf aus ist, Russland in die Knie zu zwingen. Das offizielle Narrativ ist an der Stelle, Sanktionen werden so oder so eingeführt. Das hat nichts mit dem Krieg zu tun, das hat nichts. Es ist einfach nur Containment. Russland soll daran gehindert werden, sich zu entwickeln. Das ist das offizielle Narrativ. Gleichzeitig ist das sozusagen offizielle Haltung auch immer, die Sanktionen machen uns überhaupt nichts aus. Das heißt, das ist sogar vielleicht noch förderlich für uns, weil wir dann unsere eigenen Kompetenzen, unsere eigenen Technologien entwickeln. Und das ist sozusagen nutzlos und der Westen schadet sich nur selber. Es gibt natürlich gewisse Widersprüche zwischen diesen Narrativen, zwischen diesen Einordnungen von staatlicher Seite. Das macht aber gar nichts. Es ist ja auch ein Teil von Propaganda. Aber es ist nicht so, dass die russische Regierung sich hinstellt und sagt, all unsere wirtschaftlichen Probleme sind nur wegen dem Westen. Und also, weil man eben diese Probleme gar nicht als sanktionsbedingt anerkennen möchte. Man möchte nicht anerkennen, dass die Sanktionen wehtun.
Nun kommt die Stiftung Wissenschaft und Politik, für die Sie arbeiten, in einer Metastudie zu dem Ergebnis, dass autokratische Regime selten nachgeben aufgrund von Sanktionen. Sehen Sie auch im Fall von Russland prinzipielle Grenzen von wirtschaftlichen Sanktionen?
Ich sehe Grenzen und dennoch bin ich davon überzeugt, dass die Sanktionen bereits wirksam sind aktuell. Es ist beispielsweise sehr einfach zu zeigen, dass Russland jetzt in einer deutlich besseren wirtschaftlichen Situation wäre, hätte es die Sanktionen nicht gegeben. Wir hatten vorhin über die Ölexporte gesprochen. Hätte Russland jedes Jahr in den letzten 3 Jahren diese 20, 30 Milliarden mehr eingenommen, stünde Russland heute deutlich besser da, könnte viel mehr dafür ausgeben, zu rekrutieren, noch mehr dafür ausgeben, Waffen zu importieren aus Iran, aus Nordkorea beispielsweise. Und das heißt, natürlich haben die Sanktionen bereits die Position Russlands verschlechtert im Vergleich zu einem Szenario ohne Sanktionen. Man muss immer schauen, welches Ziel man mit den Sanktionen verknüpft. Und dass Russland den Angriff einstellt, dass es einen Waffenstillstand gibt und Frieden vielleicht letztendlich, ist ein sehr, sehr großes Ziel. Und ich glaube, dass Sanktionen einen Beitrag leisten können, aber nicht, dass sie es alleine erreichen können. Da bin ich auch skeptisch. Aber was jetzt die aktuelle Lage betrifft, haben die Sanktionen auf jeden Fall schon jetzt einen Unterschied gemacht.
Herr Kluge, dem US-Präsidenten Trump ist die Normalisierung des Verhältnisses zu Russland ja offenbar viel wichtiger als das Verhältnis zu Europa oder die Beendigung des Krieges, des russischen Krieges gegen die Ukraine. Was, wenn die USA keine schlagkräftigen Sanktionen gegen Russland mehr verhängen? Kann Europa das ausgleichen, ohne selbst wirtschaftlichen Schaden zu erleiden dann auch noch?
Die Mittel der Europäer sind bei Sanktionen etwas begrenzter als die der Amerikaner, weil die Amerikaner eben nicht nur den eigenen Handel mit Russland sanktionieren, sondern auch Russlands Handel mit Drittstaaten wie Indien oder China. Oder das zumindest können, dadurch, dass die Amerikaner die sogenannten Sekundärsanktionen in ihrem Repertoire haben, also Sanktionen gegen Unternehmen in Drittstaaten wie Indien. Eine indische Raffinerie, die russisches Öl importiert, kann von den Amerikanern dafür sanktioniert werden. Außerdem haben die Amerikaner durch das dollarbasierte Finanzsystem auch eine deutlich größere Reichweite. Es ist für diese Unternehmen in Drittstaaten viel schmerzhafter, von den Amerikanern sanktioniert werden, als von den Europäern sanktioniert zu werden. Auch das steigert die Möglichkeiten der Amerikaner. Und deshalb waren die Amerikaner immer ein sehr, sehr wichtiger Teil dieser Sanktionskoalition im Westen. Die Europäer sind aber auch nicht machtlos. Es sind auch einige sehr wichtige Instrumente, die die Europäer alleine unter Kontrolle haben. Das eine sind die Zentralbankreserven, die wir schon angesprochen haben. Der Großteil davon liegt in Euros und ist damit unter europäischer Kontrolle. Es geht aber auch um die Verbindung russischer Banken zu SWIFT beispielsweise. Das SWIFT-Netzwerk ist auch unter europäischer Kontrolle, weil der Hauptsitz eben in Belgien liegt. Auch eine Sanktion, die die Amerikaner nicht aufheben können ihrerseits, das ist eine europäische Sanktion. Und auch unser Ölimportembargo, unser Kohleimportembargo, das heißt, alle diese Maßnahmen sind in unserer eigenen Hand. Was schwächer werden würde, wenn die Amerikaner nicht mehr mitspielen, wäre eben die Durchsetzung gegen Drittstaaten, auch eben Druck auszuüben, selbst auf Länder wie China, dass sie eben wenigstens bestimmte Dinge, die militärisch relevant sind, jetzt aktuell nicht nach Russland schicken. Das ist schwierig, das ist immer sozusagen viel Verhandlung, aber dafür braucht man schon auch die Amerikaner, weil die eben durch ihre Sanktionen, auch ihre politische Macht natürlich einfach auch dann für die chinesische Seite relevanter sind. Insofern wäre das ein herber Verlust, wenn die Amerikaner aus dieser Koalition ausscheren. Dafür müssen sie gar nicht die Sanktionen aufheben, sondern es reicht schon, dass sie eben bei der Durchsetzung nicht mehr so aktiv beteiligt sind und den Europäern dabei nicht weiterhelfen. Auch das sorgt schon für eine Erosion der Wirksamkeit dieser Maßnahmen.
Vielen Dank, Herr Kluge.
Sehr gerne.
Um Wirkung und Wirksamkeit der Russland-Sanktionen ging es im Gespräch mit dem Wirtschaftswissenschaftler Jannis Kluge von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Das Gespräch führte Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24inforadio.de/podcasts.
Wirtschaft Update
mit Johannes Frevel. Beim Urlaub sparen die Deutschen zuletzt, doch inzwischen schlägt die Krise auch dort auf die Konsummöglichkeiten. Jeder Fünfte will oder muss deshalb in diesem Jahr weniger Geld ausgeben und vor allem auch seltener Urlaub machen. Das ist das Ergebnis einer Umfrage, die heute beim Tourismusgipfel in Berlin vorgestellt wird. Das Thema Urlaub spaltet dabei Haushalte mit geringen Einkommen und Gutverdiener. Jeder Zehnte will mehr Geld für Urlaub als im Vorjahr ausgeben. Das sind vor allem Haushalte mit monatlichen Nettoeinkommen über 4.000 Euro. Mehr als die Hälfte der Befragten plant in diesem Jahr einen Auslandsurlaub. Statt 2 Wochen sind aber oft nur noch 4 bis 9 Übernachtungen drin. Bei Fernreisen verschieben sich die Lieblingsziele von Amerika nach Asien. Hasso Plattner, Gründer des Softwareunternehmens SAP, will kräftig investieren. Nach Presseberichten soll es um einen Milliardenbetrag in Potsdam gehen. Das Babelsberger Hasso Plattner Institut der Uni Potsdam gehört zu den besten Anbietern von Informatikstudiengängen in Deutschland. Künftig könnte dieser Standort am Griebnitzsee von SAP-Gründer Plattner noch deutlich wachsen. Wissenschaftler aus den USA suchen auf dem internationalen Hochschulmarkt neue Chancen. Ein wachsender Plattner-Campus in Potsdam könnte also Forschende aus den USA locken. Und soweit das Wirtschaftsupdate mit Johannes Frevel.
Werbung. Das hört sich gut an.
Was?
Ihre Ohren und Gehörgänge dürfen bleiben, wie sie sind. Weil jeder Gehörgang anders ist, passt Hörpartner Ihr Hörgerät ganz individuell an. Somit wird speziell für Sie der Tragekomfort auf höchstem Niveau ermöglicht. Denn eins ist klar, Hören kommt von Können.
Nein!
Doch!
Hörpartner, dein Hörgerät. Alle Infos auf hörpartner.de.
Kaffee oder Tee? Jeder Mensch ist anders, aber eins steht fest. Bei uns finden Sie die Küchentrends, die in Ihr Leben passen.
Musterhausküchen gehören zum Leben. Jetzt Studio finden und Trends erleben. Musterhausküchen.de.
Musterhausküchen.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Vorsicht auf der A13 Dresden Richtung Berlin. Zwischen Barut-Markentreupitz Behinderungen an einer ungesicherten Unfallstelle. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikarfenland. Es gibt Baustellenstau zwischen Großkreuz und Lees, 30 Minuten Verzögerung. In der Gegenrichtung Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben, hier 10 Minuten plus. A11 Stettin Richtung Berlin. Zwischen Finofurt und Lanke etwa 30 Minuten Stau an einer Tagesbaustelle. Stadtverkehr Berlin. Einige Minuten länger dauert es auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. A115 stadtauswärts. Zwischen Spanischer Allee und Kreuz-Zehlendorf ist die Baustelle auch stadtauswärts aktuell hier nur eine Spur frei. Dort wird eine Brücke überprüft. Stockender Verkehr ab Hüttenweg.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Bundespräsident Steinmeier hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Steinmeier rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Nawrocki gratuliert. Er hatte sich in der Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Der neue Polenbeauftragte der Bundesregierung Abraham ruft dazu auf, mit Nawrocki pragmatisch umzugehen. Das sei auch mit dem derzeitigen Präsidenten Duda gelungen, sagte Abraham, Radio 1 vom RBB.
Was klar ist, dass die Tonalität etwas unharmonischer werden könnte. Die Hauptkoordinaten bleiben aber auch für einen Präsidenten Nawrocki klar. Polen wird fest in der Europäischen Union verankert bleiben, wird sich auf die NATO konzentrieren und auch die Ukraine weiter unterstützen, jenseits der Rhetorik, die jetzt im Wahlkampf zu hören war.
Der Polenbeauftragte der Bundesregierung Knut Abraham, CDU. Die Ukraine und Russland verhandeln heute wieder darüber, wie ein Ende des Krieges eingeleitet werden könnte. Delegationen beider Staaten sind dazu in Istanbul eingetroffen. Von dort berichtet Uwe Lüb.
Es sind die zweiten direkten Gespräche seit 3 Jahren nach dem Auftakt Mitte Mai, ebenfalls in Istanbul. Die Positionen beider Länder liegen auseinander. Die Ukraine fordert einen Waffenstillstand und die Rückführung aller Gefangener und Verschleppter. Russland erwartet vor einem Waffenstillstand den Stopp der Mobilmachung in der Ukraine und das Ende westlicher Waffenlieferungen. Bei ihrem letzten Gespräch haben die Delegationen beider Länder einen Austausch Gefangener vereinbart. Die Delegationen werden auf russischer Seite wieder von Präsidentenberater Wladimir Medinsky und auf ukrainischer Seite von Verteidigungsminister Rustem Umerov angeführt.
Der Berliner Senat hat 8 Orte in Berlin benannt, an denen Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Sie wurden im neuen Amtsblatt veröffentlicht. Zu den potenziellen Standorten zählen das Gewerbegebiet Buchholz Nord in Pankow, die Krummendammer Heide in Treptow-Köpenick, der südliche Grunewald in Steglitz-Zehlendorf und die Rieselfelder Gartow in Spandau. Vom 10. Juni bis 11. Juli können Bürger zu den genannten Orten Stellung beziehen. Bislang gibt es in Berlin 8 Windräder. Per Gesetz muss Berlin, wie alle anderen Stadtstaaten, mindestens 0,5% seiner Fläche für Windenergie nutzen. Die rund 1600 Pflegekräfte an den Berliner Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes bekommen mehr Geld. Wie ein DRK-Sprecher mitteilte, hat sich das Unternehmen mit der Gewerkschaft Verdi auf neue Vergütungsstrukturen geeinigt. Ricardo Westphal, RBB 24.
Rückwirkend zum 1. März 2025 bedeutet das ein Gehaltsplus von bis zu 464 Euro pro Monat. Demnach steigen die Vergütungen im Schnitt um 5-8%. Die Pflegezulage erhöht sich auf bis zu 350 Euro im Monat und wird auf weitere Tätigkeitsfelder ausgeweitet. Außerdem sei die Praxisanleitungszulage nun doppelt so hoch. Laut DRK werden auch die besonderen Herausforderungen in den zentralen Notaufnahmen in Berlin nun mit 50 Euro monatlich zusätzlich honoriert. Die Psychiatriezulage steigt ebenfalls.
Brandenburgs Verkehrsminister Tabbert hat sich für ein generelles Alkoholverbot im Straßenverkehr ausgesprochen. Schon bei geringem Alkoholkonsum steige das Unfallrisiko erheblich, sagte Tabbert der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Alkohol und Kiffen im Straßenverkehr gehe gar nicht. Deshalb sollte eine 0-Promille-Grenze im Bundesrecht verankert werden für alle Autofahrer. Derzeit gilt ein generelles Alkoholverbot im Straßenverkehr für Jugendliche unter 21 Jahren und für Fahranfänger in der Probezeit. Ansonsten bleiben Autofahrer mit weniger als 0,5 Promille Alkohol im Blut straffrei, solange sie keine Symptome von Fahruntüchtigkeit zeigen. Bundestagspräsidentin Klöckner kritisiert, dass sich Regierungsmitglieder zu selten bei Parlamentssitzungen sehen lassen. In einem Brief an die Bundesregierung schlägt sie vor, dass mindestens zwei Minister oder Ministerinnen immer an den Sitzungen teilnehmen. Laut Klöckner war die Regierungsbank im Bundestag in den ersten Wochen der Legislatur oft nur sehr schwach besetzt. Für einen lebendigen Austausch zwischen Parlament und Regierung sei jedoch wichtig, dass Regierungsvertreter ständig anwesend sind. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter bei Temperaturen von 22 bis 25 Grad. Aktuell in Berlin-Wannsee 18 und in Marzahn 20 Grad, in Angermünde 17 und in Fürstenwalde 22 Grad. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten in lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad. Die Zeit 11.46 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Stefan Auschwart für Sie im Studio. Guten Morgen. Es war ein echter Wahlkrimi gestern in Polen. Am Abend noch hieß es, dass der proeuropäische liberale Präsidentschaftskandidat Rafał Trzaskowski vorne liegt. In der Nacht hat sich das dann gedreht und heute Morgen um kurz nach fünf war klar, der rechtsnationale PiS-nahe Karol Nawrocki hat die Stichwahl für sich entschieden und zwar ganz knapp mit 51-49%. Was bedeutet das jetzt für die amtierende polnische Regierung, dass sie den neuen Präsidenten gegen sich hat? Das ordnet unser Korrespondent Martin Adam ein.
Ja, das heißt vor allem, dass es hier innenpolitisch und dann auch außenpolitisch mittelfristig einfach sehr, sehr schwierig bleibt, wenn nicht sogar noch schwieriger wird. Denn viele Beobachterinnen und Beobachter gehen davon aus, dass Karol Nawrocki eher radikaler sein wird als der jetzt amtierende Präsident Andrzej Duda. Und Duda hatte ja schon exzessiv von seinem Vetorecht Gebrauch gemacht und eben gerade zentrale Reformvorhaben der Regierung um Donald Tusk blockiert. Da geht es dann vor allem darum, zum Beispiel die Gerichte zu reformieren, wo die PiS ja in 8 Jahren ihrer Regierungszeit tatsächlich durchgegriffen hat, viel Personal ausgetauscht hat, an vielen Stellen die Regeln verändert hat, an vielen Stellen auch tatsächlich rechtswidrig. Aber um das aufzuarbeiten, müsste man das Rechtssystem verändern. Und da kann man natürlich nicht einfach rangehen, ohne gewissermaßen selbst den nächsten Putsch anzuzetteln und Recht zu brechen. Um das legal per Gesetz machen zu können, braucht man die Unterschrift des Präsidenten. Und Karol Nawrocki hat sehr klar gemacht, dass er an dieser Stelle zur PiS hält und das nicht mitmachen wird. Damit muss man sagen, steht jetzt auch zur Debatte, ob die Regierung von Donald Tusk überhaupt bis zur nächsten Parlamentswahl 2027 durchhält.
Das sagt unser Polen-Korrespondent und er erklärt, was der neue rechtsnationale Präsident Polens für Deutschland und die EU bedeutet.
Ich denke, in den ersten Momenten bedeutet das erstmal gar nicht so einen grundsätzlichen Wandel für die EU oder Wechsel für die EU, auch für Deutschland als direkten Nachbarn nicht, denn die Regierung ist ja erstmal noch da. Und die Außenpolitik wird ja von der Regierung gemacht. Und da ist Donald Tusk und auch sein Team, sein Kabinett, sind auf einer ganz klar pro-europäischen Linie unterwegs, was nicht heißt, das haben wir auch gesehen, gerade im Kontext von Migrationspolitik, was nicht heißt, dass es da nicht auch Konfliktthemen gibt. Aber dieses grundsätzliche Verständnis von konstruktiver Zusammenarbeit in der Europäischen Union, das ist da gegeben.
So schätzt das unser Korrespondent in Warschau, Martin Adam, ein. Klar ist jedenfalls eins, für Donald Tusk und seine proeuropäische Regierung ist die Wahl des PiS-nahen Karol Nawrocki zum Präsidenten eine schwere Niederlage. Und der hauchdünne Wahlsieg Nawrockis zeigt, dass Polen offenbar tief gespalten ist. Warum das so ist, das hat meine Kollegin Angela Ulrich vorhin den Bundestagsabgeordneten Paul Ziemiak von der CDU gefragt. Er ist Mitglied im Auswärtigen Ausschuss und wurde in Polen geboren. Und das war seine Antwort.
Das Land ist gespalten, weil die bisher regierenden Parteien, also die amtierende Koalition als auch die PiS, anders als in der Vergangenheit, in den letzten Jahren nicht mehr vermochten, Kompromisse zu schließen. Und dadurch hat sich eine starke Polarisierung ergeben. Und die polnische Verfassung, die das Amt des Präsidenten sehr stark ausstattet, aber eine Zusammenarbeit ja quasi vorschreibt zwischen Regierung und Präsidenten, das eben vorsieht. Und wenn diese Zusammenarbeit nicht mehr möglich ist, kommt es zu einer starken Polarisierung.
Und die wird ja jetzt offenbar bleiben oder noch schlimmer werden unter dem neuen Präsidenten, dass sein Rivale, der liberale Oberbürgermeister von Warschau, Trzaskowski, quasi als deutschen Freund galt. Hat ihm das eher geschadet?
Ja, das hat ihm geschadet. Das ist ein Narrativ, das von der PiS häufig verwandt wird, dass Politikerinnen und Politiker, die gute Verhältnisse auch zu Deutschland pflegen, denen das unterstellt wird, dass sie von Deutschland gesteuert sind. Wir alle wissen, dass das völliger Quatsch ist, dass Deutschland Einfluss nimmt auf polnische Politikerinnen und Politiker, sondern wir eine gute Zusammenarbeit wollen und das brauchen wir auch in der Europäischen Union.
Aber Stichwort gute Zusammenarbeit jetzt mit einem Antieuropäer Nawrocki als Präsident. Gut, es gibt immer noch Donald Tusk als Mitte-Links-Regierungschef, aber Sie haben es ja selber erwähnt, wie schwierig das ist, weil ein Präsident in Polen halt mehr Macht hat als zum Beispiel in Deutschland. Kommen da auf die EU, auf Deutschland eher dunkle Zeiten zu?
Es sind sehr herausfordernde Zeiten. Ich würde jetzt den neuen Staatspräsidenten Karol Nawrocki nicht als Anti-Europäer bezeichnen, sondern ein absolut EU-Skeptiker. Aber er fordert auch nicht den Austritt Polens aus der Europäischen Union. Und das ist doch ein großer Unterschied. Und für uns bedeutet das, wir müssen uns noch mehr um die deutsch-polnische Zusammenarbeit kümmern. Denn in Demokratien ist es üblich, dass es unterschiedliche Wahlausgänge gibt. Und meine These war immer, egal wer in Deutschland regiert, egal wer in Polen regiert oder das Staatsoberhaupt stellt, wir arbeiten für die guten deutsch-polnischen Beziehungen, weil es um die Sache geht und nicht abhängig davon, wer regiert. Aber es wird natürlich intensiver und ein Stück mehr Arbeit sein.
Aber wenn Sie davon sprechen, sich zu engagieren für deutsch-polnische Beziehungen, zum Beispiel die Tatsache, dass es wieder Grenzkontrollen gibt Richtung Polen, von Deutschland eingerichtet, das hat niemandem gefallen in Polen, beiden Kandidaten nicht wirklich. Also was wollen Sie denn tun, um die Stimmung besser und nicht schlechter zu machen?
Der gute Austausch auch zwischen Innenminister Dobrindt mit dem polnischen Innenminister ist genau der richtige Weg. Es gab ja beeindruckende Bilder, auch übrigens von Bundeskanzler Merz mit dem polnischen Premierminister auf der Reise in die Ukraine. Eine ganz enge Abstimmung auch im Weimarer Dreieck. Das brauchen wir auf parlamentarischer Ebene übrigens genauso. Und deswegen arbeiten sehr, sehr viele nicht nur auf deutscher, sondern auch auf polnischer Seite an diesen deutsch-polnischen Beziehungen. Ja, und egal wer welche Wahl gewinnt, Deutschland und Polen sind fundamental wichtig für die Zusammenarbeit in der Europäischen Union. Deswegen werden wir noch mehr arbeiten müssen.
Aber ich habe jetzt noch nicht verstanden, Herr Ziemiak, was Sie konkret tun wollen. Denn da ein Bild, dass Politiker zusammen verreisen, in der Ukraine übrigens erstmal bisher gar nicht so viel ausrichten konnten. Aber bleiben wir doch noch mal bei der Frage Grenze. Wird Deutschland da möglicherweise die Kontrollen wieder aufheben, damit eben nicht zurückgeschickt wird, wer aus Polen kommt?
Also Frau Ulrich, als erstes ging es bei den Bildern, die entstanden sind in Kiew, nicht um die Frage, dass dort Regierungschefs miteinander verreisen. Das war ein Bild, was wir vorher nicht hatten. Das war ein starkes Bild für die ganze Welt der Geschlossenheit der europäischen Staatschefs. Und deswegen heißt das, diese Symbole sind übrigens extrem wichtig. Und das heißt ja, enge Abstimmung. Der neue Koordinator der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit wird seinen Beitrag leisten. Deutsch-polnische Regierungskonsultationen werden stattfinden und wieder intensiviert. All das ist wichtig. Und ich auch für meinen Teil kann sagen, dass wir auch zwischen den Abgeordneten der beiden Parlamente, also zwischen Sejm und dem Deutschen Bundestag, die Arbeit intensivieren werden. Ja, und wir werden auch erleben, dass der Bundespräsident und der Bundeskanzler mit dem neuen polnischen Staatspräsidenten den engen Austausch suchen werden.
Wann könnte es dann nächste Regierungskonsultationen oder noch größer von den Parlamenten?
Ein Datum steht noch nicht fest, aber ich habe den Aussagen von Friedrich Merz entnommen, dass das sehr, sehr zeitig stattfinden wird. Ja, und wenn es am Ende auch eine deutsch-polnische parlamentarische Versammlung gäbe, wie wir sie zwischen Deutschland und Frankreich haben, das wäre wirklich ein Fortschritt, weil das wäre ganz unabhängig von Regierung und Präsident.
Das sagt der in Polen geborene Paul Ziemiak, CDU-Bundestagsabgeordneter und Mitglied im Auswärtigen Ausschuss.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Eine Mischung aus Museum und Kulturbibliothek ist das Victoria and Albert East Storehouse in London, das am Wochenende eröffnet hat. Ein riesiges Areal, weltweit einzigartig in seiner Größe. Über 4 Ebenen erstreckt sich dieses Storehouse, in dem 250.000 Objekte, 350.000 Bücher und 1.000 Archivalien versammelt sind, die man sich eben auch zur Ansicht bestellen kann. London-Korrespondentin Gabi Biesinger hat sich da mal umgesehen.
Man könnte meinen, man streift durch ein Hochregallager wie in der IKEA-Markthalle, wo man seine Bausätze abholt. Verschiedene Stühle in langen Reihen, Tische, Kommoden übereinander gestapelt in den Regalreihen aus Metall. Dazwischen dann aber auch antike Vasen, Ölgemälde, Renaissance-Roben. Also nicht IKEA, sondern Victoria and Albert East Storehouse. Ein enormer Kunstfundus, der einzigartig präsentiert wird, schildert Kuratorin Georgia Heseldine.
We're really a world first, that a museum has opened up a collection so fully to the public.
Kein Museum weltweit hat bisher seine Sammlungen so einsehbar gemacht. Besucherinnen und Besucher können quasi durchs gesamte Archiv streifen. Und weil die Sammlung nach Größe der Objekte und Materialien sortiert ist, stößt man auf ungewöhnliche Nachbarn.
Size and type of material. So you have unexpected neighbors as you walk around.
Etwa Ritterhelm neben Jugendstil Schirmständer. Oder wenn man sich eher für Mode interessiert, riesige Schubladen, die man aufziehen kann. In einer ein Dior-Kleid, daneben Seide aus dem 17. Jahrhundert.
Huge drawers. You see a Dior-Gown, you pull another one out and you have some 17th century silk.
Als ganz besonderen Service bietet das V&A Storehouse an, dass man sich Objekte zur Ansicht bestellen kann. Wer sich als angehender Modedesigner etwa für die Machart von Elton Johns Bühnenoutfits interessiert, kann einen Termin machen und sich bis zu 5 Kleidungsstücke ganz genau angucken.
It doesn't really matter what it looks like on the outside. What you want to do is look inside.
Man will die ja nicht nur von außen sehen, sondern den Saum und die Nähte auch von innen unter die Lupe nehmen. Das geht in anderen Museen nicht. Für Wissenschaftler und Menschen mit berechtigtem Forschungsinteresse ist es in vielen Museen möglich, bestimmte Objekte genauer zu betrachten. Dass das jetzt ohne spezielles Anliegen jeder kann, empfindet Georgia Heseldine als Demokratisierung einer nationalen Sammlung, die allen gehört.
This is a national collection. We should all be able to come to and use as a resource.
Kate Parsons, Direktorin der Sammlung, demonstriert den Unboxing-Moment. Wenn der Kleidersack geöffnet wird und die prächtige weiß-rote Fantasie-Uniformjacke mit Orden und Goldbesatz von der Welttournee 1981-82 zum Vorschein kommt.
It's a personal interaction between the visitor and the object for the first time.
Ein sehr persönlicher Moment, das ganz nah zu sehen. 160 Termine für die persönliche Betrachtung von Objekten bietet das V&A Storehouse ab jetzt jede Woche an. Dabei gehe es auch um ganz praktische Lebensentscheidungen. Eine Braut, die sich nicht entscheiden kann, was sie zur Hochzeit tragen soll. Sie guckt sich 5 Kleider an, total unterschiedlicher Stil, komplett unterschiedliche Epochen. Und wir sind alle ganz gespannt, wofür sie sich entscheidet.
Das neue Museum East Storehouse in London. Unsere Korrespondentin dort, Gabi Biesinger, berichtete.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Mit Kerstin Reinsch.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Baustellenstau zwischen Großkreuz und Leest, aktuell 30 Minuten Verzögerung. Und in der Gegenrichtung gibt es Stau zwischen Potsdam Nord und Vöben, hier 20 Minuten Verzögerung. A11 Stettin Richtung Berlin, zwischen Finofurt und Lanke 30 Minuten Stau an einer Tagesbaustelle. Stadtverkehr Berlin, einige Minuten länger dauert es aktuell auf der A100 Richtung Wedding zwischen Detmolder Straße und Kaiserdamm. Die A115 ist stadtauswärts zwischen Spanischer Allee und Kreuz Zehlendorf aktuell gesperrt. Dort wird eine Brücke überprüft, deshalb Stau ab Hüttenweg.
12 Uhr ist es.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Ich bin Stefan Oschwart. Guten Tag. Polen hat einen neuen Präsidenten und der ist EU-skeptisch. Die Partei, die ihn unterstützt hat, die PiS, hat mit antideutschen Ressentiments immer wieder Politik gemacht. Wie reagiert das Ausland auf Karol Nawrocki? Die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Von der Leyen erklärte, sie sei zuversichtlich, dass die EU ihre sehr gute Zusammenarbeit mit Polen fortführen werde. Ähnlich äußerte sich Bundespräsident Steinmeier. Aus unserem Hauptstadtstudio Efi Seibert.
Bundespräsident Steinmeier hat dem Wahlsieger gratuliert und ihn nach Deutschland eingeladen. Ein starkes Europa braucht eine gute deutsch-polnische Zusammenarbeit, erst recht in dieser Zeit. Ähnlich sieht das der Vorsitzende der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, Paul Ziemiak. Ziemiak warnte in der ARD aber auch davor, dass das mit diesem neuen polnischen Präsidenten nicht einfacher werden wird. Nawrocki habe im Wahlkampf sehr antideutsche Töne angestimmt. Für Europa bezeichnet die FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann das Wahlergebnis als herben Rückschlag. Das ist kein guter Morgen für das größte Friedensprojekt der Welt für Europa, sagte sie der Rheinischen Post.
Die Ukraine und Russland wollen heute erneut in Istanbul über Wege verhandeln, den Krieg zu beenden. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert als ersten Schritt eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe. Außerdem sollen Gefangene freigelassen werden und die entführten Kinder zurückkehren. Der Kreml lehnt eine bedingungslose Waffenruhe ab. Er fordert unter anderem, dass die westlichen Länder zunächst die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Bei direkten Verhandlungen vor gut 2 Wochen hatten sich beide Seiten auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt. Er hat inzwischen stattgefunden. Der Berliner Senat hat Orte in Berlin benannt, an denen Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Sie wurden im neuen Amtsblatt veröffentlicht. Unser Korrespondent für Landespolitik, Sebastian Schöbel.
Eine Studie hatte im vergangenen Jahr bereits rund 30 Flächen benannt, auf denen potenziell Windräder errichtet werden könnten. Der Senat hat nun 8 davon ausgesucht. Darunter das Gewerbegebiet Buchholz Nord in Pankow, die Krummendammer Heide in Treptow-Köpenick, den südlichen Grunewald in Steglitz-Zehlendorf und die Rieselfelder Gatow in Spandau. In diesen Gebieten sollen die Flächennutzungspläne entsprechend angepasst werden. Vorher gibt es aber noch eine Bürgerbeteiligung, die am 10. Juni startet und einen Monat lang läuft. Berlin muss laut Gesetz 0,5% seiner Fläche für Windenergie öffnen. Das sind rund 450 Hektar, etwa die Größe des ehemaligen Flughafens Tegel.